Und dann findet unsere vierte apostolisch-prophetische Konferenz statt, hier in Heimberg, in Aula. Das Thema ist, das Schwerpunktthema, so muss man es sagen, ist nach wie vor eigentlich die Kernwerte seiner Gemeinde mit dem Schwerpunkt Verwalterschaft. Und ich bin von verschiedenen Leuten gefragt worden, du, Verwalterschaft, das sagt man jetzt nicht so, was ist genau, wie füllt ihr das? Oder was ist so ein bisschen das, was eigentlich überkommen sollte? Was ist so ein bisschen das, was wir eigentlich verkünden wollen und dass wir uns da gemeinsam auf einen Weg machen können, tun wir jetzt bis dorthin uns auch in den Gottesdiensten dem Thema Verwalterschaft ein bisschen widmen. Eigentlich bin ich auf die Idee gekommen, wir haben, vielleicht mögt ihr euch erinnern, im 2012 haben wir hier ein Gemeindewochenende gehabt, im April. Das war dann, wo der Franz Senior das erste Mal da war und der Johann Lombard auch das erste Mal. Und dann war das Thema Verwalterschaft. Und ich möchte mich noch so erinnern, das war für uns dann als Gemeinde so wie ein Paukenschlag. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, weil jetzt dieses Jahr auch andere Gemeinden mitmachen, Feg Tieracher, CGT Uetendorf, das Tal Gut und auch Leute sicher wieder von der Neulandgemeinde in Schwarzenburg auch werden dabei sein. Warum nicht auch das Thema? Ein bisschen. Und für die, die es nachhören wollen, das ist auf der Homepage unter der Rubrik Lebensschule, müsst ihr schauen. Und nachher ist es dort 2012 bis 2014. Und dann findet ihr, das Wochenende ist einfach dort in die Lebensschule integriert. Im April 2012 findet ihr die Message. Ich habe selber auch noch ein bisschen reingelassen. Ich war erstaunt, wie mutig dass wir dann waren. Wenn man denkt, wie vieles dann eigentlich noch nicht so klar war. Aber es war auch gut, dass wir dann ein bisschen mutig waren. Und auch, wir haben ja dann wirklich auch hier gemeint, durch das Wochenende sind gewisse Ordnungen, auch was Vaterschaft und Sohnschaft anbetrifft, erst so richtig installiert worden. Und es war für mich ein Jahr, dann, wo gewaltige geistliche Durchbrüche wir hier erlebt haben. Durch das, dass die Ordnungen eigentlich vom Reich von Gott wieder aufgestellt wurden. Ja, wenn wir von Verwalterschaft reden, weiss ich nicht, was euch da so in den Sinn kommt. An was denkt ihr, wenn ihr an einen Verwalter denkt? Was macht der? Oder was ist das für eine Person oder eine Verwalterin? Es kommt nicht so in den Sinn, geht so spontan. Jemand, der beauftragt ist von einem Besitzer, ja, was zu machen? In seinem Sinn und in seinem Namen zu handeln, ja. Das kommt. Güter von jemand anderem zu verwalten, ja. Nicht sein eigenes, sondern eben für jemand anderes etwas zu verwalten, ja. Jemand, der viel Weisheit braucht. Mhm. Genau. Ich tue es einfach wiederholen, dass man es auf der Aufnahme hat. Gell? Nicht, dass es, also eben das Gleichnis, wo Jesus die Talente hat ausgeteilt und nicht allen gleich viel hat gegeben, aber eigentlich war der Auftrag, die zu verwalten und sie zu vermehren. Mhm. Die sind da wie so geistlich. Mir ist ganz etwas anderes in Sinn gekommen. Mir ist da irgendwie der Stockwerkeigentümerverwalter in Sinn gekommen. Was der Alben muss machen. Finanzverwaltung vom Bund ist mir in den Sinn gekommen, die immer die netten Rechnungen schickt mit diesen astronomischen Zahlen drauf, die ihm schier die Luft abschnürt. Aber es geht eigentlich immer um das Gleiche. Also Verwaltung, ich kenne das natürlich aus meinem zweiten Beruf als Immobilienvermittler auch mehr, so einen Immobilienverwalter, was macht der? Ja, der tut eigentlich für einen Eigentümer eigentlich all das machen, was nötig ist. Schauen, dass die Mieter ihre Mieten zahlen, schauen, dass das Haus repariert ist, da wo Schäden entstehen und so weiter. Also, wo das Ganze managt, dass alles super funktioniert. Oft hat er sehr eine grosse Verantwortung über sehr viel Geld und auch Personal, je nachdem. Aber eigentlich, und das hat er sehr gut gesehen, es ist immer im Namen und im Auftrag von jemand anderem. Ein Verwalter tut eigentlich das Eigentum oder den Besitz von jemand anderem, das Geld von jemand anderem verwalten. Und im Englischen heisst das, der Begriff heisst dort Steward oder Stewardship. Vielleicht kommt noch da noch etwas in Sinn. An was denkt ihr, wenn ihr an einen Steward denkt? Oder vielleicht an einen Stewardess? Was denkt man da so? Die heissen zwar heute nicht mehr so, die heissen heute Flight Attendant. Aber früher hat man denen Stewardess gesagt. Wer ist das gewesen? Wisst ihr das noch? Was ist das? Ja, genau, das sind die mit den schönen Uniformen, die in den Flugzeugen zu den Leuten geschaut haben und das Getränk sich bringen und so weiter. Steward, das sind die Verwalter, also die zu den Leuten schauen. Auch auf dem Schiff hat es auch Verwalter gegeben, Stewards gegeben. Das waren Angestellte, die im Namen, auch hier wieder, vom Eigentümer nachher einfach geschaut haben, dass es den Gästen, Passagieren gut geht, so dass der Eigentümer nicht selber das machen musste. Genau. Im griechischen Grundtext heisst das Wort Oikonomos. Und vielleicht die schon ein bisschen das Wort Oikos schon mal gehört haben, das haben wir jemanden gebraucht. Weiss noch jemand, was das heisst? Oikos. Das Haus, genau. Das Oikos ist das Haus und der Oikonomos ist eben der Hausverwalter, könnte man sagen, oder eben der Aufseher, der für ein Haus, für einen Haushalt verantwortlich ist. Und im griechischen Begriff, das meint eigentlich, das ist eine umfassende Sorge tragen für den Besitz, für das Eigentum von jemand anderem. Ein Hausverwalter hat wie über das Haus eine Verwaltungsaufgabe gehabt. In diesem Zusammenhang ist noch interessant, das habe ich auch nicht so gewusst, wenn ihr mal Recht studiert und das ZGB müsst durchnehmen, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer? Wir brauchen nämlich die Begriffe so landläufig oft synonym. Ein Eigentümer und ein Besitzer ist doch das Gleiche. Im ZGB ist es nicht das Gleiche. Und der Unterschied, wisst ihr, was der Unterschied ist? Ja, es ist gerade umgekehrt, aber du bist auf der guten Spur. Das ist das Gemeine, es ist eben gerade umgekehrt. Der Eigentümer, das ist dem, was gehört. Der legale Eigentum dran hat. Und der Besitzer ist der drinnen wohnt. Auch wenn es nicht ihm gehört. Ja, das ist der Besitzer. Und das ist insofern interessant, weil eben eigentlich jetzt, das ist nur nach ZGB, gell? Das könnt ihr dann wieder vergessen. Nach ZGB ist der Besitzer eigentlich der Verwalter. Aber die sagen dem so, also eigentlich könnte man sagen, es ist der, der die Schlüsselgewalt hat, ist der Besitzer, auch wenn es nicht sein ist. Also wenn du ein Auto mietest, dann gehört es nicht dir. Aber sobald du den Schlüssel hast, bist du der Besitzer von diesem Auto. Tönt ein bisschen komisch für uns, gell? Das ist so ein bisschen, aber rein rechtlich nach ZGB ist das so. Aber eigentlich jetzt in unserem Zusammenhang müssen wir sagen, eben der den Schlüssel hat, der die Schlüsselgewalt bekommt, das ist eigentlich der Verwalter. Das wäre ein besserer Begriff als Besitzer. Der weiß auch nicht, hat man nicht das Gestürm. Eigentlich ist das das, und das ist interessant, dass Jesus gesagt hat, in Matthäus 16, das lese ich noch schnell, Vers 19, dort heißt es, ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also das heisst, wenn Jesus uns die Schlüssel gibt, dann tut er uns eigentlich als Verwalter einsetzen. Er sagt, eigentlich gebe ich euch jetzt eine Autorität. Eigentlich gebe ich euch ein Verwaltungsmandat. Ihr sollt über alles, hallo, über alles, was das Reich von Gott anbetrifft, seid ihr jetzt Verwalter. Ja, da darf man schon mal leer schlucken. Und das ist krass, wenn man sich das so vorstellt. Aber wenn man es vom Ursprung von Schöpfung her anschaut, ist es eigentlich nachher auch naheliegend. Am Anfang, wo Gott die Welt geschaffen hat, wo er den Menschen geschaffen hat, hat er dem Menschen eine spezielle Verantwortung gegeben. Er hat ihm nämlich ein spezielles Verwaltungsmandat für die Erde gegeben. Und die heisst, macht euch untertan alles, was ich geschaffen habe. Ihr sollt den Tieren Namen geben. Ihr sollt herrschen darüber. Jetzt das Wort herrschen und untertan, gell, wenn man das so hört, das tönt schon so nach Diktatur und nach Unterwerfung und nach solchen Sachen. Das löst bei uns negative Gedanken oder Gefühle. Aber was Gott eigentlich gesagt hat, ist, ich gebe euch die Autorität über die Schöpfung. Ihr seid die Mandatsträger. Und wenn wir im Lukas Evangelium ganz am Anfang, im Kapitel 3, wo der Stammbaum von Jesus aufgelistet ist, und dann geht es zurück bis zum Adam, und dann heisst es immer, eben, Jesus war der Sohn von Josef, und Josef war der Sohn von wie auch immer, und der war der Sohn von dem. Und dann heisst es zum Schluss, und Adam war der Sohn Gottes. Heisst nicht in allen Übersetzungen, aber in Teilen heisst es so. Und das ist interessant eben. Und jetzt kommen wir geht in das Thema automatisch eigentlich von der Sohnschaft rein. Der Vater überträgt seinem Sohn, stellvertretend ist das dann am Anfang einfach der Adam gewesen, das Mandat, die ganze Schöpfung zu verwalten. Das ist ein Mandat, das Gott einem Mensch, der ganzen Menschheit anvertraut hat. Durch den Sündenfall ist das Mandat gehörig pervertiert, entstellt worden, anstatt dass wir die Schöpfung und die ganze Erde wie gute Verwalter, eben Haushalter, verwaltet hat, ist sie ausgebeutet worden, zu egoistischen Zwecken missbraucht worden, ist Raubbau getrieben worden. Das ist durch den Sündenfall reingekommen. Und wenn Christus kommt und sagt, ich nehme die ganze Sünde der Welt auf mich und ich bin der zweite Adam, und mit mir fährt das Reich von Gott an. Und jetzt gebe ich euch wieder neu das Mandat, ihr sollt die Schlüssel vom Himmelreich haben. Also eigentlich ist es nichts anderes als eine Wiederherstellung von dem ursprünglichen Mandat, das der Mensch von Anfang an schon immer hatte und das notabene Gott nie weggenommen hat in der Zwischenzeit. Er hat es nicht weggenommen. Wegen dem Sündenfall. Wir haben es immer noch gehabt. Und das ist ja der Grund, warum dass der Teufel, wenn er irgendetwas bewirken will, immer über einen Menschen muss gehen. Darum sind wir auch seine Zielscheiben. Weil der Teufel weiss genau, der Mensch hat das Mandat, nicht die Engel. Im Hebräerbrief heisst es ganz klar, zu keinem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das hat er nur zu den Menschen gesagt. Und das weiss der Teufel auch. Darum weiss er auch, wenn er Macht ausüben auf der Erde, das kann er nur, wenn er uns Menschen dazu missbraucht. Das ist seine Strategie, das ist seine Taktik und das macht er. Seit mehreren tausend Jahren relativ erfolgreich. Und hier hat die Gemeinde den Auftrag, ein Gegenpol zu sein. Die Pforten der Hölle werden sie, können sie nicht überwinden. Und jetzt kommt etwas Neues rein. Das Reich von Gott bricht an. Es ist nicht nur, Freunde, eine Wiederherstellung vom Paradies, gell, von dem Mandat, das Adam hat bekommen, sondern es kommt eine zusätzliche neue Dimension rein. Wir werden in die Sohnschaft hineingerufen. zurückversetzt, Söhne und Töchter von dem Vater im Himmel zu sein. Das Mandat über die Erde kommt zurück. Aber nicht nur das, wie es der Abba noch hatte, sondern die ganze Autorität vom Königreich von Gott sollen wir jetzt verwalten. Vielleicht habt ihr nicht geachtet, im Eingangsvers habe ich das gelesen. Wir sollen Verwalter sein von den mannigfaltigen Gnaden, die uns anvertraut sind. Und das ist etwas schon noch Verrücktes. Jesus ist gekommen als der Sohn von Gott, als der zweite Adam, hat die Sünde auf sich genommen, hat den Sündenfall sozusagen rückgängig gemacht, hat Gnade, Vergebung möglich gemacht, hat einen Neuanfang möglich gemacht, hat seinen Geist ausgossen, dass wir in dem gleichen Geist leben können, wie er gelebt hat und sagt seinen Jüngern, ich gehe jetzt zum Vater, aber ich lasse euch nicht wie Waisenkind zurück, sondern ich schicke euch den Tröster, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der wird euch in alle Wahrheit leiten und der wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Und ich gebe euch jetzt die ganze Autorität, die ganze Vollmacht, die mir der Vater gibt, die gebe ich jetzt euch. So wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Und ihr werdet grösseres tun als ich da, hat Jesus gesagt im Johannes 12. Ja, manchmal über den Vers denkt man, was sagt der da? Ich kann doch nicht Größeres tun als Jesus, das wäre ja anmassend. Aber er hat eben nicht gesagt, du wirst Größeres tun, sondern er hat gesagt, ihr werdet Größeres tun, Mehrzahl. Nicht ich, nicht du wirst Größeres tun als Jesus, sondern der Leib von Christus weltweit wird Größeres tun als Jesus in der Zeit hat, da in diesen 3 Jahren, wo er gewirkt hat. Weil er das gar nicht hätte können machen. In dieser kurzen Zeit und in dem geografisch beschränkten Umkreis, wo er gewirkt hat als Mensch. Wo er durch sein Leib, das jetzt weltweit über Jahrtausende besteht, kann tun. Das ist etwas von dem. Und das Mandat, die Autorität, die Jesus uns gegeben hat, seinem Leib gegeben hat, das Verwaltermandat, Macht zu haben, Einfluss zu haben, Autorität zu haben, über jede Macht vom Find. Und das Königreich von Gott sichtbar zu machen. Die Pforte der Hölle können sie nicht überwinden. Das ist eine gewaltige Zusage, die Gott uns gibt. Und wir sind immer, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, es ist eben immer ein Verwaltungsmandat, das uns Gott hier gibt. Es ist nie ein Eigentumsmandat. Und das ist ein ganz grosses Missverständnis und auch eine Versuchung und eine Gefahr, dass wir Sachen, die Gott uns anvertraut, meinen, das gehört jetzt mir. Ich sage euch jetzt etwas, das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber alles, was du hast, sei es geistliche Gaben, sei es Talent, natürliche Talent, sei es irgendwelche Fähigkeiten, Intelligenz, das hat Gott dir geschenkt. Das gehört im Endeffekt nicht dir. Es ist dir anvertraut, damit du mit dem, was Gott dir gegeben hat, das Reich von Gott sichtbar machst. Das ist genau das Gleichnis, das Franziska vorher erwähnt. Er gibt uns die Talente, dass wir sie einbringen, damit sie sich vermehren und damit Gottes Reich sichtbar wird. Und jetzt wird es noch etwas krasser. Das hört nicht auf bei deinen Talenten, bei deinen Gaben und deinen Fähigkeiten und deiner Intelligenz. Das betrifft auch dein Portemonnaie, das betrifft die Zeit, die dir anvertraut ist, das betrifft dein ganzes Eigentum, wo du meinst, es sei dein Eigentum, oder wo du als das bezeichnest, oder auch vor dem Gesetz dein Eigentum ist, dein Haus, dein Auto, dein Bankkonto, gehört nicht dir, ist dir anvertraut. Ja, aber Mann, jetzt habe ich dieser Welt lang gekrampft und geschafft und gespart. Das ist doch mies. Kann ich doch jetzt damit machen, was ich will? Ja, es ist dir anvertraut. Und wer hat dir die Arbeitsstelle geschenkt? Wer hat dafür gesorgt, dass du so einen tollen Lohn hast? Dass du so viel hast können ansparen? Verwalter sein. Und das möchte ich euch einfach in Erinnerung rufen. Auch in unserem ganz normalen, alltäglichen Leben. Nicht nur in den geistlichen Bereichen. Wir sind Verwalter, nicht Eigentümer. Und es entspannt im Fall gewaltig, wenn du das mal checkst. Es ist für uns Schweizer schwierig, ich weiss das. Wir sind derart auf Geld und auf Sicherheit fixiert und nehmen so viel Sicherheit in dem Innen, dass es uns schwerfällt, uns als Verwalter zu verstehen, manchmal. Aber ich kann euch sagen, es ist sehr, sehr entspannend, wenn du das mal irgendwie, auch wenn es nur so ansatzweise in deinem Herz zulässt, ich kann dir sagen, ganz viele Sorgen brechen weg. Weißt du, wenn ich die Steuerrechnung bekomme, die ich jetzt von letztes Jahr auch noch mal 3.500 Stutz nachzahlen musste, weil jetzt die neue Veranlagung ist, auch dieses Jahr auch schon wieder die zweite Rate zu wenig gezahlt habe und jetzt plötzlich 6.000 Stutz auf das Mal muss abdrücken. Das ist nicht so lustig. Aber wenn du dann weißt, aha, du weißt was, Vater, du hast ein Problem. Ich bin hier nur Verwalter, gell? Ich zahle die Rechnung schon. Du müsstest einfach schauen, dass irgendwo der Nachfluss sicher gestellt ist, gell? Und das ist schön zu wissen, den Nachfluss stellt er sicher. Ich weiss manchmal schon nicht wie. Uns geht es im Moment oder in den letzten Jahren finanziell relativ gut. Wir haben nicht mehr die Engpässe, die wir dann am Anfang hatten, wo wir uns da auf das Abenteuer eingeladen haben, dass wir keinen Lohn mehr bezogen und vom Trägerkreis gelebt haben. Nur ich kann euch sagen, wisst ihr, ich habe dann grossartig plagiert. Ja, wisst ihr, wir sind von Gott abhängig. Gott versorgt uns. Das ist ganz einfach zu sagen. Bis dann nachher nach dem ersten Monat gehst du mal schauen, wie viele Einzahlungen da auf dem Konto ist und nachher drei schlaflose Nächte hast. Und denkst, Hilfe! Und die Lektion, ich bin eigentlich noch dankbar, dass ich die haben müssen durchleben, ob schon sie absolut brutal war und überhaupt nicht lustig war. Aber dann fasst du es einfach durchbuchstabieren. Wenn du merkst, meinst du es wirklich so? Ist Gott wirklich dein Versorger? Und dann, wenn jetzt mal kein Geld auf das Konto kommt oder viel zu wenig, kannst du das immer noch glauben. Und ich habe das einfach geglaubt, ich habe das einfach proklamiert. Das war ein richtiger Kampf. Ich musste das mir selber zusprechen, immer wieder. Wenn wieder so eine Sorgenwelle wollte über mich hineinbrechen. Und darum sage ich, wenn du weißt, ich bin Verwalter von dem, es gehört gar nicht mehr. Da gibt es ganz viel Druck, fällt weg. Und, das Geniale ist, wenn man die biblischen Prinzipien versteht. Lukas 16, Vers 10, tue ich euch noch vorlesen. Das ist einer, wenn es um Verwalterschaft geht, einer von den Kernversen, würde ich mal sagen. Was war das jetzt? Ist das der richtige Vers? Das ist nicht der richtige. Ich bin Matthäus, darum stimmt es nicht. Lukas 16. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und das ist ein Geheimnis, Freunde. Das ist wirklich ein Geheimnis im Reich von Gott, wie das funktioniert. Wenn du im Kleinen, wo dir in dem, wo dir anvertraut ist, wenn du in dem treu bist, und Jesus nimmt hier im Fall Bezug auf das Geld. Ich kann euch sonst den folgenden Vers auch noch lesen, nur dass ihr wisst, von was Jesus hier redet. Und wenn ihr mit dem Fremden gut nicht, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Also wenn ihr nicht könnt, mit dem Geld, sage ich jetzt mal, mit den ganzen Sachen so umgehen, wie das in den Augen und in den Werten von Gott und seinem Reich richtig ist, Wer kann euch das Eigentliche, das Wesentliche, wenn ihr mit diesen irdischen Sachen, die euch anvertraut sind, nicht könnt richtig umgehen, nicht gute Verwalter sind, wie kann Gott euch das Unsichtbare, die geistlichen Sachen anvertrauen? Und ich glaube, das ist eine riesige Blockade, die wir hier vor allem in der westlichen Welt haben. Wie kann Gott uns das Geistliche anvertrauen, das Eigentliche, das Wirkliche, wenn wir im Kleinen, wenn wir mit dem Geld im Umgang mit dem nicht treu sind? Also, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und in diesem Beispiel von diesen Talenten sehen wir es klar, die Talente eingebracht haben, die sie vermehrt haben, die sind gerühmt worden, und der es nur verlochert hat, der ist gerügt worden, dem ist am Schluss sogar weggenommen worden. Und dann ist es noch dem gegeben worden, der am meisten hat, das ist eine fies. Aber es geht um das Prinzip vom Reich von Gott. Und wenn ihr in die Bibel hineinschaut, ins Alte Testament, Neues Testament auch, aber im Alten Testament haben wir so viele krasse Beispiele, wie die Verwalterschaft zum Ausdruck kommt. Menschen, die sich in der Verwalterschaft bewährt haben. Eines von diesen Beispielen ist der Josef, der Sohn von Jakob, einer von diesen 12 Söhnen. Der nach Ägypten ist verkauft worden als Sklave. Was hat er gemacht? Er war Verwalter, zuerst im Haus von seinem Vater. Er ist im Auftrag von seinem Vater seine Brüder besuchen auf dem Feld. Er ist ihnen zu essen bringen. Der Vater hat gesagt, geh mal schauen, wo die sind. Die sind schon ein paar Tage nicht mehr heimgekommen. Er ist nicht in seinem eigenen Auftrag gegangen. Er ist nicht in seinem eigenen Mandat gegangen. Er ist im Mandat, im Auftrag, als Gesendeten von seinem Vater ist er zu diesen Brüdern gegangen. Die Brüdern haben ihn gepackt, haben ihm das Kleid abgeschissen, haben ihn in den Brunnen runtergestossen und haben ihn dort lassen. Nachher ist die Karawane gekommen, die nach Ägypten gezogen ist, und einer der Brüder hat das Gefühl gehabt, wir können unseren Brüder da nicht sterben, wir ziehen den wieder raus, wir verkaufen doch den als Sklave. So ist er nach Ägypten gekommen, und dort hat er im Haus von Potiphar als Sklave gedient. Was ist dann passiert? Er war ein Sklave, er hat einfach im Kleinen, wo ihm anvertraut war, diesen Aufgaben, die man ihm dann als Sklave hat hergegeben hat. Jetzt tut er noch den Boden wischen, geht den Köderkübel leeren. Einfach all die Sachen, die man ihm hat gegeben hat, war er treu gewesen. Und irgendwann hat der Herr gemeint, hey, du, der Josef, zuverlässiger Typ, dem kann ich mehr anvertrauen. Und so hat er ihm mehr anvertraut. Und am Schluss ist der Josef zum Verwalter vom ganzen Haus von Potiphar, der übrigens ein einflussreicher Minister im Parlament vom. Nein, das war nicht das Parlament. Oder einfach im einflussreichen Mann vom Pharao war. Also, die ganze Verwaltung von dem Symbol, muss ich mir mal vorstellen, du bist Sklave. Und nachher hast du plötzlich die Verwaltung über so einen Palast. Über die Angestellten, die anderen, über allen Besitz. Er hat so ein Vertrauen genossen. Es ist im Kleinen treu und er wird belohnt. Er bekommt ein grösseres Mandat. Und dann ist ihm wieder sehr viel Ungerechtigkeit passiert, als eine Frau von Potiphar hat probiert zu verführen und er sich gewehrt hat. Und dann ist er ins Gefängnis gefallen worden. Völlig zu Unrecht. Und er ganz zu Recht hat können, bitter und enttäuscht und sich von Gott hat können abwenden und denken, was ist das für ein Gott, der lässt mich im Stich. Was hat er gemacht im Gefängnis? Ja, er war einfach treu im Kleinen gewesen. Ich weiß nicht, ob man ihm irgendwelche kleinen Aufgaben schon von Anfang an hat gegeben, Gefängniszellen sauber zu behalten oder ich weiß auch nicht was. Irgendwann hat der Gefängniswärter gemerkt, der Josef, das ist ein treuer Kerl, also der macht seine Sache sauber. Der ist zuverlässig und am Schluss hat er die Verwaltung vom ganzen Gefängnis. Also er ist auch dort wieder in eine Verwaltungsposition eingesetzt worden. Und ihr kennt die Geschichte, und dann ist das mit dem Bäcker und dem Mundschenk gekommen. Und nachher ist er dann letztendlich zum Pharao gekommen, hat dem Pharao die Träume können deuten über die, mit diesen 7 Fetten und diesen 7 dürren Kühen und Ähre. Und nachher hat ihn der Pharao gerufen, weil er im Kleinen treu war. Und hat ihn zum Verwalter über ganz Ägypten gesetzt. Zum höchsten Mann unter dem Pharao, musst du dir mal vorstellen. Das ist Verwalterschaft. Josef hat das nie gehört. Er ist nie Pharao geworden. Er ist auch nicht Vize-Pharao geworden. Er war eigentlich immer noch Sklave. Er ist Verwalter geworden, hat ein Mandat bekommen für ganz Ägypten. Und er hat die ganze Versorgung, was in diesen 7 Jahren von der Fülle, dass man dort nachher das Korn hat eingesammelt, hat das alles eingerichtet, alles gebaut, hat ungeheuer viele Vollmachten gehabt und war ein guter Verwalter und hat dafür gesorgt, dass Ägypten und die umliegenden Länder in diesen 7 Jahren, wo es die Hungersnot gab, die Dürre war, nicht verhungert ist. Ein anderes Beispiel ist der David. Der hat jetzt gerade im Adonia-Lager die Davids-Geschichte aufgeführt. Das wisst ihr jetzt sicher noch bestens. Was hat der David gemacht? Am Anfang? Nein, nicht am Anfang. Ich rede vom Anfang. Ja, genau. Wem seine? Am Vater seine Schafe. Nicht seine, am Vater seine Schafe. Ein Verwaltungsmandat für jemand anderes. Und was hat er gemacht? Den Schaf gegenüber, wenn ein Bär oder ein Löwe kam. Ja, er hat sie geschützt, wie? Mit einem Maschinengewehr oder mit einem Zaun. Elektrischen Zaun. Nicht. Laserkanone. Mit der Nerf, ja, die wäre nicht so wirkungsvoll. Wie hat er die Schafe vor den Bären und den Löwen geschützt? Mit einer Steinschleuder, die hat er sicher gehabt, da ist er sehr gezielt. Also er hat doch gekämpft, er hat gekämpft mit Löwen und mit Bären und hat die bodyget, musst du dir das mal vorstellen. Das war ja noch Giel dann, also schon nicht so alt wie dir jetzt, also ein Teenie-Giel. Der kämpft. Also würdest du das auch machen? Für Schaf, von dir nicht einmal gehören, würdest du auch dein Leben riskieren und mit einem Löwe oder mit einem Bär kämpfen? Hä? Hey. Der hätte ja können, das ist ja nicht meiner Schaf. Soll doch der Vater selber schauen, wenn da ein Löwe kommt oder ein Bär. Gehört ja eh nicht mir. Haben wir manchmal schon so eine Haltung. Gell, wenn man so Kind ist in einem Haushalt von einer Familie, hat man manchmal schon die Haltung. Gehört ja nicht mir. Ist ja nicht mein Ding. Soll doch die schauen. Oder die anderen können ja auch mal, ja schon das letzte Mal. Wenn es um das Abwäschen geht oder um das Ämtli oder um was auch immer. Aber ich sage euch das jetzt als Geheimnis, Kinder, wenn ihr im Kleinen treu seid, jetzt müsst ihr gut hören, wenn ihr im Kleinen treu seid, wenn ihr gute Haushalter seid im Haus von eurem Vater, von eurer Mutter, von euren Eltern, dann werdet ihr auch über Grösseres gesetzt. Das Prinzip gilt hier genau gleich. Aber wenn ihr nicht treu seid, wenn man euch immer wieder an eure Ämter erinnern muss und jedes Mal muss sagen, hast du wieder und warum hast du es vergessen und wie kann ich dir helfen, wie wollen die Eltern dir ein grösseres Mass, eine grössere Freiheit, ein grösseres Mandat geben, wenn du im Kleinen nicht treu bist. Und so könnt ihr das also in euren Familien ganz gut in diesen kleinen Sachen üben. Und die Haltung ist im Fall ganz entscheidend, gell? Es geht nicht darum, dass der Abfallkübel am Freitagmorgen oder der Abfallsack auf der Straße vorstellt. Und ich habe meine Pflicht erfüllt. Murrend, griesgrämig, missgelaunt und so hergeschossen. Ein guter Verwalter macht seine Arbeit gern. Auch wenn es vielleicht manchmal schon angurkt. Auch wenn es nicht immer sein Traumjob ist. Aber er macht es mit Hingabe, er macht es mit Leidenschaft und er macht es gut. Das tut dann wie Kartonsammlung. Es ist nicht einfach das Zeug auf die Straße rausschießen, dass sie dann wieder durchfahren aus Lola stehen, weil das Bändchen nicht sauber gebunden ist. Sondern er schaut, dass es so davor steht, dass sie es ja mitnehmen. Und er ist stolz darauf, dass er es gut macht. Und in dem Mass, wie du das, was dir anvertraut ist, auch mit einem reinen Herz machst, mit einer dienenden Haltung machst, eben mit einem Verwalterherz. Im Wissen, es ist zwar nicht meins, aber ich tue es zur Ehre von meinem Vater, ich tue es zur Ehre von meinen Eltern. Und später wird es sein, wie ich tue es zur Ehre von meinem Gott im Himmel. Also David war treu im Kleinen, er hat seine Schafe, er hat die Schafe von seinem Vater gehütet. Nachher ist er zum König Saul gekommen und hat dort dienet, wieder als Diener. Er war treu, ihm Musik zu machen, wenn er seine depressiven Schübe hatte. Und später war er ein treuer Kämpfer im Heer von Saul, bis ihn der Saul nachher verfolgt hat und er ganz unten durch musste. Und erst nachher, viele, viele, viele Jahre später, ist er zu dem König von Israel geworden. Und er hat gelernt, es ist, ich bin ein Verwalter. In diesem Musical von dem Adonis kommt ganz ein ganz starker Satz vor. Das ist einer der stärksten, der mich das berührt, mich immer wieder, weil die CD läuft immer noch bei uns. Da wird gefragt, was du machst? Du machst Musik für einen König, wo er eben da am Soul geht spielen. Wow, das ist sicher cool, erzähl mal, wie ist es im Königshof und so. Und dann sagt so der David, ja, eigentlich mache ich immer Musik für einen König. Du hast schon vorher Musik für einen König gemacht. Einfach für den im Himmel. Eigentlich mache ich immer Musik für einen König. Und das ist ein Geheimnis, Freunde. Ist eigentlich mache ich das nicht für meine Eltern. Eigentlich mache ich das nicht für einen König. Für einen Potiphar. Oder für irgendjemanden, für einen Pharao. Also eigentlich mache ich das für meinen König. Eigentlich mache ich das für meinen Gott. Weil ich weiss, dass ich als Sohn und Tochter das Verwalterschaftsmandat von ihm bekommen habe. Zu seiner Ehre. Und in dem Mass, wie wir erkennen, dass wir Verwalter sind und nicht Eigentümer sind, dass es nicht uns gehört, in dem Mass, wie wir gelernt haben, in einer dienenden Haltung Verwalter zu sein, in dem Mass, in diesen ganz gewöhnlichen irdischen Sachen, in dem Mass wird uns Gott Verantwortung, Mandat, Autorität geben in seinem Reich und werden hier Dienste, werden hier Berufungen, Mandat zugesprochen werden, wo euer, was ihr jetzt macht und was ihr euch vorstellen könnt, bei weitem übersteigt. Glaubt ihr das? Es gibt nur eine Voraussetzung. Bis im Kleinen treu. Bis in dem, was du jetzt anvertraut hast. Was dir jetzt anvertraut ist, bis in dem treu. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Und das ist eine Lebensschule, Freunde. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich nicht treu war. Weißt du, was dann passiert? Ja, gibt eine Ehrenrunde, machst du es halt nochmal. Und es geht nicht darum, dass es erledigt ist, sondern es geht darum, dass du treu bist. Das ist nicht das Gleiche, gell? Es geht nicht darum, dass der Job dann ist, dass die Arbeit erledigt ist, sondern dass ich es in ihrer Treue und ihrer Hingabe mit einem dienenden Herz gemacht habe. Und Vater, ich danke dir, dass du selber der Eigentümer bist von der ganzen Erde. Dass du die Ursache, der Urheber bist vom ganzen Königreich von Gott. Dass du der König bist. Und dass alles, was wir hier erleben auf dieser Erde, ist uns anvertraut. Der ganze Planet Erde ist uns anvertraut. Sollen wir verwalten als gute, treue Verwalter. Jede Gabe, die du uns gegeben hast, jede finanzielle Mittel, jeden Besitz, den du uns anvertraut hast, hast du uns gegeben, dass wir gute Verwalter da drinnen sein können. Und du hast selber eine Sehnsucht, dass wir uns in dieser Verwalterschaft bewähren. Du hast deinen Sohn geschickt als ein Beispiel, wie Verwalterschaft geht. Und du, Jesus, hast gesagt, ich mache überhaupt nichts von mir aus. Ich habe gar keine eigene Mission, mir gehört hier nichts. Ich mache nur, was ich der Vater im Himmel sehe, tue. Und schenk uns diese Haltung. Schenk uns diese Gesinnung, die Jesus hatte. Es ist dein Anliegen, es ist deine Leidenschaft, dass wir ins Ebenbild von deinem Sohn verwandelt werden. Und im Anschauen von seinem Bild, im Anschauen von seinem Wesen, werden wir verwandelt in sein Wesen. Das hast du versprochen. Darum schauen wir zu dir, Vater. Wir schauen zu dir, Jesus. Und wir haben Sehnsucht, verwandelt zu werden in dein Bild. In die Verwalterschaft, in die Dienerschaft, in die Hingabe hineingenommen zu sein, in die Dankbarkeit, in die Gelassenheit zu wissen, es gehört mir nicht. Ich muss mir keinen Stress machen, was ich anlege, was ich esse, was ich trinke, wo ich mein Geld herbekomme. Du sagst, trachte zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit. Und all das wird euch zufallen. Und das wollte ich euch auch zusprechen. Im Namen von Jesus, ihr seid Verwalter. Und ihr sollt treue Verwalter sein, bewährte Verwalter sein. Und in dem Mass, wie ihr euch bewährt und treu seid und geduldig seid und ausharrt, wird das Mandat, wird das Mass sich vergrössern. Und das ist Gott alleine, der das schenkt. Du musst dir das nicht erelböckeln, erkämpfen, hermanipulieren. Du darfst warten, bis Gott dir das schenkt. Und das wollte ich euch zusprechen im Namen von Jesus Christus. Amen.